Der Kampf dauerte 4 Minuten, der Vater vom Imbissbesitzer und der Ahmed, die haben dann mir das Leben gerettet, weil sie zugepackt haben und in einem Kampf diesem Menschen dann das Messer mit entwunden haben. Alleine hätte ich das nicht geschafft.
Nah und direkt, ein Podcast der WAZ, WP und NRZ.
Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nah und Direkt. Mein Name ist Jan Rickweg und in dieser Folge sprechen wir über Bedrohungen gegen Kommunalpolitiker. Ja, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag in Zwickau gerade erst zu mehr Engagement gegen Hass und Gewalt aufgerufen. Dabei sprach er gerade auch Aggression gegen Kommunalpolitiker an. In den letzten Monaten ist es nämlich immer wieder zu Vorfällen gekommen. Dabei ging es um Drohungen, Anfeindungen bis hin zum Mord an Walter Lübcke im vergangenen Jahr in Kassel. Ich spreche darüber mit dem Bürgermeister von Altena, Andreas Holstein, der selbst einmal mit einem Messer attackiert worden ist, und dem WP-Politikchef Martin Korte. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Herr Holstein, im Jahr 2019 hat es in Deutschland mindestens 1240 motivierte Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger gegeben. Es geht dabei um Beleidigungen, Bedrohungen und auch Gewalttaten. Müssen Politiker in Deutschland besser geschützt werden?
Also ich glaube, dass das gar nicht umsetzbar ist, weil wir reden über circa 12.000 Bürgermeister, ehrenamtlich und hauptamtlich. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, dasselbe Thema betrifft unsere Mitarbeiter in den Rathäusern, die Verwaltungsangestellten, die im Leistungsgewährungsbereich sind, die in Ordnungsämtern im Einsatz sind. Es betrifft die Menschen, die als Sanitäter vor Ort sind bei Gefahrenlagen, genauso wie die Feuerwehr. Kameradinnen und Kameraden, und das ist ein allgemeines Thema, was sich für die öffentliche Diskussion im Moment stellt, und es ist nicht ein Spezialthema der Bürgermeister, die jetzt irgendwas Elitäres wollen. Das ist mir für den Einstieg, glaube ich, nochmal ganz wichtig festzuhalten. Aber ja, da hat sich was verändert. Ich blicke in diesem Jahr auf 21 Amtsjahre als hauptamtlicher Bürgermeister und nochmal 5 als ehrenamtlicher stellvertretender Bürgermeister zurück. Da hat sich in unserer Gesellschaft was verschoben, was verändert, was auch mit neuen Techniken zu tun hat, aber nicht nur. Und wir müssen aufpassen, dass wir da auch um unsere Demokratie und unser demokratisches Miteinander in der Gesellschaft kämpfen.
Ja, ich glaube, ich kann das ein bisschen noch ergänzen, weil wir da einen aktuellen Fall auch berichten. Es betrifft, glaube ich, alle Menschen, die im öffentlichen Raum tätig sind. Ja. Also zum Beispiel Fahrkartenkontrolleure in Bussen und in Bahnen. Heute war erst wieder der Fall, dass in einem Zug der Fahrkarten- oder Kontrolleur angegriffen worden ist. Die Begründung des Täters war, dass der Zug zu spät gekommen ist. Also das zeigt, da kommen wir sicherlich gleich noch zu, das Thema Verrohung auch in der Gesellschaft.
Ja, der Respekt vor dem anderen Menschen ist geringer geworden.
Also meinen Sie insgesamt auch, dass die Dunkelziffer deutlich größer ist?
Ja, ich kann Ihnen das aus eigenem erleben, und da ich in dem Thema ja durch eigene Geschichte, aber auch weil ich im Jahr 2015 das Thema schon bei meinem Neujahrsempfang das erste Mal gespürt und auch aufgegriffen habe, und zwar auch in der Breite, kann ich heute leider nur sagen, es ist viel schlimmer geworden. Die Dunkelziffer ist sehr hoch. Viele Kollegen sprechen darüber nicht. Es gibt auch immer noch Kollegen, die Bedrohungen, Hassmails, solange das jetzt nicht Todesdrohungen sind, auch in die Ablage P schmeißen. Und ehrlicherweise habe ich das bis in das Jahr 2016 rein genauso gehandhabt, weil ich gesagt habe, mit dem Müll will ich mich nicht beschäftigen. Ich habe genug andere Sachen, und ich halte mich dann lieber an den Bürgern, die konstruktiv Kritik üben oder die auch mal was Positives sagen. Die gibt's ja auch.
Beim Mord an Walter Lübcke ist ja auch zu erkennen, dass die Taten auch durchaus politisch motiviert sind und die Täter vor nichts zurückschrecken. Was die politische Motivation angeht, so werden die meisten Straftaten von Rechtsextremen ausgeführt. Wird in dem Bereich zu wenig ermittelt, beziehungsweise die Gefahr auch unterschätzt?
Ja, ich glaube, dass wir da zu lange die Augen zugemacht haben. Und um das auch klar zu sagen, auf der rechten Seite. Wir haben in den 90er Jahren noch die Linksextremen beobachtet und haben, obwohl es schon Anzeichen gab, später die NSU-Morde, nicht genug auf den rechten Rand geguckt. Und da ist was entstanden, was uns ja auch ein Stück weit entglitten ist, politisch, gesellschaftlich. Und ich glaube, da müssen wir ganz intensiv hingucken, ganz viel diskutieren, auch Einordnungen vornehmen, auch Abgrenzungen vornehmen. Und das Thema ist zu lange dahingedümpelt. Und es gibt ja dann immer Menschen, die sich verändern. Wenn ich so an Rechtsradikale in meiner Jugend denke, vor vor 30, 35 Jahren, dann waren das arme Irre, die irgendwo rumspaziert sind. Heute sind das hochausgebildete Rechtsanwälte, Ärzte, angesehene Bürger, die auch intellektuell in der Lage sind, sowas strategisch anzugehen. Und ich behaupte immer, die Angriffe, die ja wie beispielsweise bei der Kollegin Reker, aber auch bei mir oder jetzt, wenn man den jüngsten Fall sich anguckt, die werden ja häufig, also Hanau meine ich, dann hat man ja psychisch leicht labile Täter, die dann irgendwann durchdrehen, die nicht gesteuert werden, in dem Sinne einen Tatplan zu haben. Aber ich behaupte, dass der rechte Rand diese Verunsicherung einkalkuliert und diese Menschen als Werkzeuge nutzt und damit auch destabilisieren will, das, was wir für wertvoll halten, angreifen will.
Martin, wie schätzt du die Situation ein?
Ich würde das gerne unterstützen. Also ich halte es zwar für absurd oder den Vorwurf für absurd, dass zum Beispiel NRW-Innenminister Reul bestimmten Taten Vorschub geleistet hat, weil er es auf die Clankriminalität und die Shisha-Bars abgesehen hat. Aber natürlich hat die Politik lange, so hat es ja auch Herr Holstein gesagt, den Eindruck erweckt, dass sie zu sehr nach links guckt und zu wenig nach rechts. Und da muss jetzt sehr schnell gegengesteuert werden. Ich glaube, der gedankliche Prozess des Gegensteuerns, der hat schon funktioniert, und zwar da der Mordfall Lübcke, die Initialzündung, weil das ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Jetzt muss umgesetzt werden. Also ich glaube nicht, dass die Gefahr jetzt noch unterschätzt wird von rechts. Das war lange so. Jetzt wird sie im Kopf nicht mehr unterschätzt, aber in der Tat wird das noch nicht umgesetzt.
Ja, und wir sind sicherlich nicht sicher, ich stimme Ihnen da vollkommen zu, wie man damit umgehen, also welche Gegenmittel es gibt, um da vorzugehen, weil eine Überwachung und andere Dinge sind in Deutschland sehr hoch aufgehängt. Und aber da haben sich auch die Spielmittel verändert, wenn ich dran denke, erzähl mal aus eigenem Erleben, es gibt eine Plattform, wo anti-jüdische, anti-white traitors genannt werden in drei Kategorien, die in Österreich am Netz ist, die in Deutschland frei empfangbar waren. Und ich bin im Zug nach Berlin gewesen, hatte davon gelesen in einem Printmedium und habe dann gesagt, naja, guck's mal nach, ob unser Landesvater Armin Laschet mit seiner Politik da drin abgebildet ist. Ja, und dann finde ich Laschet mit einer Aussage zu Holstein und sehe mein Bild, sehe aus Wikipedia genommene Informationen zu meiner Person, persönlicher Umstände, was ich gesagt habe, wie ich mich politisch geäußert habe und sehe dann, dass ich in der Rangfolge mit einer B-Kategorie, es gibt A, B und C, da eingestuft bin. Jetzt kann ich das etwas lax aufnehmen und kann sagen, ja, Herr Kretschmann hatte auch die Kategorie B und Frau Merkel und Frau Maas waren eine A-Kategorie. Aber ehrlicherweise war ich erstmal zutiefst erschüttert, weil ich auf dieser Liste, und ich weiß, mein Name ist auf mehreren Listen, da geführt werde. Und das selbst zu sehen, dass sowas in einem Rechtsstaat, den ich als Jurist auch mal als eine wertvolle Angelegenheit gesehen habe und auch immer noch sehe, dass sowas möglich ist und dass Dinge wie Datenschutz, neue Techniken eher sowas begünstigen als denn abgrenzen, das tut schon weh, wenn man hinter dieser Demokratie steht.
Ja, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie man sich da fühlt, wenn man auf einmal sich auf so einer Liste dann sieht. Also was hat das innerlich bei Ihnen ausgelöst?
Ja, es war relativ einfach. Ich bin an dem Tag nach Berlin gefahren. Das war auf der Zugfahrt nach Berlin. Es war vom 3. Oktober. Ich war am 4. Oktober eingeladen bei einer Diskussion, die der Bundespräsident moderiert hat und sollte ins Hotel. Und am 3. Oktober sind dann auch immer die Aufmärsche der Rechten in Berlin. Und ich habe keine Sekunde gezögert und habe gesagt, ich nehme diesmal ein Taxi, wo ich sonst immer zu Fuß gegangen bin. Und unter diesem Eindruck, diesem frischen Eindruck, habe ich mich da nicht instande gesehen und dieser Bedrohungssituation, dass da auch Neonazis rumlaufen, und habe gesagt, jetzt nimmst du ein Taxi bis vors Hotel. Und das hat mich, das war jetzt keine große Problematik, aber es hat mich in meiner persönlichen Freiheit, ich gehe gerne durch Berlin oder durch andere Städte, eingeschränkt. Und da habe ich gedacht, okay, sind wir in Deutschland schon so weit, dass jemand, der nichts Übles vorhat, der nur in sein Hotel gehen will, schon Rücksicht nehmen muss auf irgendwelche Leute, die was Böses mit diesem Staat vorhaben.
Ich als Vertreter der Medien habe natürlich noch eine ganz besondere Einstellung zum Thema Meinungsfreiheit. Ja. Aber auch die hat sich, muss ich sagen, in den vergangenen Jahren ein bisschen geändert. Ich bin deswegen auch bei dem Punkt zu sagen, während den Anfängen. Und ich sehe das in meiner eigenen Tätigkeit. Ich sehe auch Leserbriefe. Mhm. Und ich habe früher hetzerische Leserbriefe ignoriert, muss ich sagen, gelöscht. Das mache ich nicht mehr. Ich leite sie an den Staatsschutz weiter. Das geht nicht anders. Man muss den Leuten die Grenze aufzeigen. Das hat auch Schwierigkeiten. Ich habe mal einen Leserbriefschreiber, der hat es dann tatsächlich übertrieben mit seinen rassistischen Äußerungen. Der wohnt nicht weit von mir entfernt. Und der kann über seinen Rechtsanwalt in die Akten gucken und sehen, wo ich wohne. Mhm. Das ist auch nicht so angenehm. Das ist natürlich nicht vergleichbar, was Ihnen passiert, aber man macht sich schon so seine Gedanken.
Ja, natürlich.
Weil es fängt tatsächlich mit Worten an und hört mit Taten auf. Und ich glaube, dass auch so verwirrte Einzeltäter, von denen wir gerade sprechen, sich reinsteigern in so eine Gedankenwelt. Und da hilft ihnen in Anführungszeichen das Internet dabei, diese Verschwörungstheorien.
Ja, kommen wir aber auch später auch nochmal drauf.
Genau. Verschwörungstheorien auszubauen.
Aber Herr Müller, die Friedensnobelpreisträgerin, hat auch in der Verleihung des Böll-Preises 2015 in Köln schon gesagt, wenn bei uns Worte wie Lügenpresse, Volksverräter spazieren gehen, ist der Weg zu den Messern nicht mehr weit. Und ehrlicherweise hätte sie noch sagen müssen, zu den Messern und mit dem Schicksal vom Kollegen Lübcke auch zu Schusswaffen nicht mehr weit. Und auch wenn sicherlich beim Kollegen Lübcke das auch eine organisierte Kriminalität war, die da zugrunde liegt, zeigt das ja, wie nah das beieinander liegt und wie sehr sich der Hass dann sogar nicht in Spontantaten am Rechner oder im Schreiben von irgendetwas erschöpft oder im Bedrohen, sondern dann wirklich hingehen und den Menschen das Leben zu nehmen, was das höchste Rechtsgut ist und wo man ja eigentlich naturgemäß Hemmung hat. Und das ist für mich, wenn ich zurückdenke, eine Geschichte, die auch mit der Zeit der RAF vergleichbar war, dass da der Staat herausgefordert wurde.
Ja, und das ist ein Punkt. Zeit der RAF, ich bin fast ein Jahrgang, ich bin 64 geboren. Ich kenne noch in dunkler Erinnerung die Phasen damals, wie es Straßensperren gab und Straßenkontrollen. Das macht einem als jungen Menschen natürlich noch mehr Angst. Damals hat der Staat sehr rigide reagiert. Man muss jetzt nicht so rigide reagieren als Staat, glaube ich, aber man muss schon ein bisschen offensiver werden.
Ja, ich glaube auch, dass die Mittel von früher eben nicht mehr reichen. Also da ist eben kein organisierter Plan primär, sondern da gibt's heute Möglichkeiten, sich anders zu vernetzen, ohne dass andere das wissen. Es gibt mit dem Darknet Möglichkeiten, sich Waffen zu beschaffen, ohne dass andere das erstmal mitkriegen. Und wir haben natürlich, und da sehe ich das Versäumnis der Politik über alle Parteigrenzen hinweg, dass wir dem Thema Polizei in vielen Jahren keine Bedeutung mehr zugemessen haben, gesagt haben, okay, das muss ein friedlicher Staat, wofür brauchen wir die Ordnungshüter? Und wir sehen bei Themen wie Clankriminalität genauso wie bei dem Thema rechte Gewalt, dass uns jetzt Menschen, Fachleute fehlen, die auch im Darknet ermitteln können oder die überhaupt diese Schlangengrube Internet auch zumindest grob durchscannen können auf öffentlich und allgemein zugängliche Dinge, weil wir wollen ja auch nicht dahin, wo China ist, mit Gesichtsscannung und das, was wir als hohes Gut haben, Meinungsfreiheit irgendwo über Gebühr einzuschränken.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid. Wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert uns doch einfach bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, zum Beispiel Spotify, oder gebt uns eine Bewertung bei Apple. Und wenn ihr selbst mal einen Themenvorschlag für uns habt oder ihr uns Feedback geben möchtet, schreibt uns gerne eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge.
Jetzt ist es ja aber auch so, das Stichwort Waffen, was Sie jetzt eben auch angesprochen haben, dass der Bürgermeister von Kamp-Lintfort sich überlegt hatte, zwischenzeitlich auch rechtliche Schritte einzufordern, dass er einen großen Waffenschein bekommen kann. Was halten Sie von solchen Schritten?
Also ich kenne den Kollegen Landscheid seit vielen Jahren, das ist ein sehr honoriger Kollege. Ich hätte den Schritt nicht gemacht, auch mit meiner Erfahrung des Angriffs aus 2017 nicht, weil ich glaube, dass mich das in meinem Dasein für Bürger ja im Grunde genommen, selbst wenn ich den bekommen hätte, dahin bringt, zu sagen, ich muss mich vor meinen eigenen Bürgern, ich bin Exponat der Bürgerschaft, schützen. Und ich spreche da im Prinzip erstmal einen Generalverdacht aus. Es kann meines Erachtens gerade in dem Amt des Bürgermeisters nur anders sein, dass man den Menschen erstmal vertraut und versucht natürlich durch Wachsamkeit zu minimieren, aber eben nicht durch Waffen oder durch Sicherheitssysteme. Und es ist auch nicht umsetzbar. Also wie soll das gehen, wenn mir eine ältere Dame ihre soziale Notlage offenbaren will in einem einem Gespräch und daneben steht ein Wachmann, weil ich Schutz brauche. Kann nicht sein. Also da glaube ich, habe ich eine unterschiedliche Philosophie. Er hat ja nachher auch gesagt, er hätte das zur Aufmerksamkeitslenkung auf das Thema gemacht. Wenn es so war, dann weiß ich nicht, ob es so geschickt war, da erstmal so ranzugehen, aber das will ich nicht beurteilen. Ich kann ihn verstehen, diese Unsicherheit verstehe ich. Ich verstehe die Unsicherheit der Familie. Bei mir ist auch mehrfach Familie bedroht worden. Ich weiß, wie man sich da fühlt. Ich habe auch Verständnis für die, die aufhören. Und wenn wir mal ehrlich sind, hören ganz viele Kollegen und Kolleginnen auf, ohne dass die nennen, warum sie aufhören. Gerade so in den 50ern, wo man eigentlich sagt, die haben noch 10 Jahre vor sich. Warum hören die nach 2 Amtszeiten schon auf? Zum Teil brillante Kollegen, die sagen, ich mache was anderes, weil ich das nicht mehr brauche. Im Grunde genommen durch jede Gasse getrieben zu werden mit Worten, die bepöbeln oder die immer an irgendwelchen Superlativen aufgehängt werden. Das ist so der Tageskram oder die mich sogar bedrohen oder herabwürdigen. Und das habe ich nicht nötig. Und wenn dann Familie ins Spiel kommt, ist es extrem. Und ich möchte auf ein Thema, weil es mir am Herzen liegt, aufmerksam machen. Wir haben in der Lokalpolitik bundesweit viel zu wenig Frauen. Und wenn man sieht, dass das auf Frauen meines Erachtens noch bedrohlicher wirkt, weil die häufig dann auch noch kleine Kinder haben, wenn sie einsteigen in die Politik, in den 30ern oder Anfang der 40er Jahre, im besten Alter sind, teilweise hoch geeignet für Kommunalpolitik und die sagen dann, wie es mir von Kollegen berichtet ist, wie ich es auch kenne, ich würde ja gerne Kommunalpolitik machen, aber da müssen die Kinder erstmal groß sein, dass ich die nicht gefährde oder dass ich die nicht beeinträchtige. Ja, wo leben wir denn? Und ehrlicherweise der Sexismus, den man bei Frau Künast ja auch bundesweit erleben konnte. Ich hatte mal eine Veranstaltung mit Frau von der Leyen, wo dann E-Mails verlesen wurden. Dagegen waren meine eigenen Bedrohungsbriefe sekundär, weil mir hat man dann gedacht, ich bringe dich um. Bei Frau von der Leyen wurden dann Vergewaltigungsfantasien übelster Art noch mit ausgelebt und das wirkt natürlich dann, ich sag mal, auf Menschen, die wir eigentlich mehr brauchen in der Politik, Frauen in allen Parteien und auch Frauen, die gerade mitten im Leben stehen, Kinder haben, damit sie ihre Erfahrungen da einbringen können. Abschreckend und das finde ich nicht gut.
Sind denn Kollegen auf Sie zugekommen und haben Sie gefragt, kannst du mir was raten, können Sie mir was raten? Ich habe auch solche Bedrohungen.
Ja klar, gibt es viele, die gesagt haben, ich habe sowas erlebt oder auch viele, die einfach nur drüber sprechen wollten. Also Ehrenamtler, die sich unsicher waren, wie sie mit der Situation umgehen könnten. Ich bin jetzt ja auch nicht derjenige, der dafür ausgebildet ist, wie man damit umgeht. Ich meine, gut, ich habe so mein eigenes Raster. Ich habe auch dann mal, wenn ich den Eindruck habe, dass das irgendjemand ist, der noch irgendwie erreichbar bin, mir den Scherz gemacht, mal zurückgeschrieben. Da muss man aber auch ehrlich antworten, dass dann darauf noch eine Antwort kam, war eher selten. Manchmal kam sie, dann war es das auch das Bemühen wert, aber häufig kam es eben auch gar nichts oder zurück falsche E-Mail-Adresse, weil die sich eben auch verschleiern. Und das Schlimme ist aber auch, dass wir das wirklich nicht nur an den sozialen Medien aufhängen dürfen. Also ich schilder mal einen Fall. Schützenfest in Altena, eine große Sache, großes Zelt, 5000 Leute. Ich stehe mit dem örtlichen Allgemeinmediziner und seiner Frau zusammen, mit meiner Frau zu späterer Stunde. Und da kommt jemand auf 20 Meter und brüllt zu mir rüber, du Idiot, ich hau dich sonst wohin und kam dann in einer aggressiven Stimmung auf mich zu. Mein Hausarzt ist total umgefallen, hat gesagt, ich habe ja schon schwierige Patienten, aber dass du dir das antust, kann ich überhaupt nicht verstehen. Und dann gingen dann Freunde von dem dazwischen und da war nicht jetzt irgendwie der Alkoholpegel schon so, dass ich sagen kann, da war eine Ausnahmesituation. Hätte ich vor 15 Jahren in meiner eigenen Stadt so nicht erlebt. Natürlich gab es auch da Leute, die dann denken, das ist ein Idiot, sprechen wir es mal so aus, aber das hat keiner so ausgesprochen. Und vor allen Dingen dann der Weg, jemanden packen zu wollen und auf jemanden zuzusteuern, der wäre nicht da gewesen. Aber wie gesagt, es ist kein Problem von Bürgermeistern oder ich könnte erzählen, Bürgermeisterin, deren Haus mit Eier beworfen wird. Eine Kollegin in Süddeutschland, der sie alle Radmuttern am Auto gelöst haben, sodass man auch nicht sagen kann, da war die Werkstatt schuld. Eine Kollegin, wo sie die Kinderwege fotografiert haben und ihr gesagt haben, wenn sie nicht aufhört zu arbeiten, dann sind das die nächsten Opfer. Das sind alles so Sachen oder auch so niederschwelliger, dass man irgendwie für Windkraft ist als ein Kollege von mir und der ist im Hauptberuf Winzer, der ist nur ehrenamtlicher Bürgermeister und da haben sie ihm die besten Weinreben abgesägt, von deren Existenz er auch zumindest mit abhängt. Dann hat er aufgehört und es gab ja auch hier in Nordrhein-Westfalen einige Kommunalpolitiker oder Regionalpolitiker und in Niedersachsen, in den neuen Bundesländern sehr, sehr viele, die aufgehört haben, nehmen und die das dann sogar noch gesagt haben. Aber die Dunkelziffer ist höher und wir sollten aufpassen, dass wir da nicht ein Klima machen, dass solche Leute...
Ja, das wär auch quasi meine Frage, weil wenn man sich jetzt überlegt, dass so viele Politiker auch zurücktreten, weil sie sagen, ich kann das nicht mehr, ob dann nicht auch irgendwie so eine gewisse Botschaft damit vermittelt wird, dass quasi die Leute gestärkt werden, die diese Drohungen und Bedrohungen auch aussprechen.
Ja gut, das ist natürlich eine Bestätigung dieser Taktik, wenn die dahinter liegt oder dieser Verunsicherung oder diesem Reiben an unserer Gesellschaft oder unserer Art zu leben, wie immer man das will. Aber ehrlich, wem will man das denn
verübeln?
Das ist, glaube ich, für Journalisten genauso. Ich kenne auch journalistische Kollegen von Ihnen, die gerade in der rechten Szene gut vernetzt sind, weil sie darüber berichten, auch sehr, sehr kritisch, und die dann massivste Drohungen haben, die keine Adresse mehr in der EWO-Datei haben, also Einwohnerdatei haben, oder die auch sehen, dass sie beispielsweise, wenn sie von der Redaktion nach Hause fahren, nicht auf direktem Weg fahren oder zumindest gucken können, ob ihnen jemand folgt. Das ist leider Realität in Deutschland 2020, und wir müssen schnellstmöglich dahin kommen, dass das nicht uns entgleitet oder auch dahin führt, dass wir Werte, die wir haben, wie Meinungsfreiheit und auch kritische Meinungsfreiheit oder aber Datenschutz in dem Sinne, dass im Prinzip jeder gläsern wird, dass wir das nicht bekommen. Also jedenfalls nicht mehr, als wir es mittlerweile durch die Kommerzkonzerne ohnehin schon haben. Mhm.
Was haben Sie denn, das würde mich interessieren, in dem Fall, den Sie eben geschildert haben, gemacht? Das haben Sie ja wahrscheinlich nicht zur Anzeige gebracht, weil es in dem Sinne kein richtiges Delikt war. Also es war ja noch nicht mal eine Beleidigung, oder es war eine Bedrohung.
Habe ich gar nichts gemacht.
Ja.
Also da habe ich gar nichts gemacht. Da ist auch bei mir die Schwelle ehrlicherweise also ich will nicht sagen, man gewöhnt sich daran. Nein, man gewöhnt sich nicht daran. Es trifft einen immer noch, aber natürlich ist es nach der, keine Ahnung, 25. Morddrohung ein bisschen anders als bei der ersten, und aber trotzdem in bestimmten Situationen, ich erinnere mich dran, Gespräche mit meiner Frau und auch meinen Kindern in der Situation um den Lübcke-Mord, da hatte ich eine Woche vor dem Lübcke-Mord eine erste telefonische Morddrohung, die dann bei meiner Büroleiterin hängen geblieben ist, die da auch von betroffen war, emotional. Dann kriegten wir 5 weitere im Laufe der Wochen um die Berichterstattung Lübcke, und das beeinträchtigt natürlich, klar, und das muss man auch wegstecken können, und ich sage immer, das ist für die Menschen, bleibt das irgendwo in den Kleidern, diese Erfahrung. Ich will nicht sagen, man stumpft ab, aber es ist ähnlich wie ein Chefarzt, der oder ein Arzt, der das x-te Mal operiert, der sich nicht mit dem Leid jeder Geschichte auseinandersetzen kann. Und dann ist natürlich auch die Gefahr, dass man vielleicht wirklich mal irgendeinen Brief, den man ernst nehmen sollte, vielleicht gar nicht mehr so ernst nimmt, wie man den, wie er ist. Und die Gefahr, die ist heute da. Die ist sicherlich nicht nur für Berufspolitiker da oder für ehrenamtliche Politiker. Die Frage ist nur, wo hört das auf? Machen wir Ratsmitglieder? Also ich kenne auch Fälle, wo Ratsmitglieder bedroht worden sind, auch aufgrund von Sachentscheidungen. Es geht gar nicht nur um das Thema Geflüchtete. Das ist nochmal so ein Kristallisationspunkt. Aber wir brauchen weiter Menschen, die ehrenamtlich was machen und die hauptamtlich was machen für die Gemeinschaft. Und der Beruf ist jetzt nicht so, dass man auch im Hauptamt sagen kann, man verdient da Mengen mehr als im Privatbereich. Also nach dem Studium haben mich viele Kollegen gefragt, warum hast du nicht was Vernünftiges gemacht? Also ich weiß, warum ich es gemacht habe, und das ist heute noch genauso, aber viele Kommunalpolitiker auch. Aber den Nachwuchs zu generieren, das wird sicherlich auf Sicht, wenn wir die Sachen so dauerhaft hinnehmen würden oder auch nichts gegensteuern würden und nicht wieder versuchen würden, ein bisschen runterzukommen in dieser Gefahrenlage und auch in der Bedrohungslage und in dieser Hasslage, so wie ich es vielleicht nennen würde, dann macht es das sicherlich nicht attraktiver.
Wir müssen jetzt aber auch einmal auf Ihren Fall zu sprechen kommen. Sie sind Ende November 2017 mit einem Messer bedroht worden. Was ist damals genau passiert?
Ja, ich kann mich da ganz gut dran entsinnen. Ich bin am 27.11. nach einer Hauptausschusssitzung, die bei uns im alten Rathaus stattfand, nach Hause gefahren. Das war eine Sondersituation. Habe das Auto zu Hause abgestellt, weil ich am nächsten Tag einen Termin hatte. Normal laufe ich die Strecke. Und habe dann, weil meine Frau krank im Bett lag, gesagt, ich habe keine Lust mehr zu kochen. Ich gehe im Döner-Imbiss meines Vertrauens um die Ecke, 200 Meter entfernt, einen Döner holen. Bin dann da reingegangen, habe einen Döner bestellt und mit dem Eigentümer, mit dem ich einen gutes Verhältnis habe, mich unterhalten und gefragt, wie der Besatz der Immobilie im Moment ist, ob er von den Eigentümern was gehört hat, was man halt so macht, wenn man dann sich auch ein bisschen besser kennt. Und dann betrat ein, ja, nicht irgendwie besonders auffälliger Mann im vergleichbaren Alter den Dönerimbiss und bestellte auch einen Döner, nichts Auffälliges dabei, hatte eine Sporttasche umhängen, eine kleine, und sagte dann, sind Sie der Bürgermeister? Das ist eine Frage, die ich in 21 Amtsjahren unzählige Male gehört habe, und weiß dann auch, dass es Menschen gibt, die ein bisschen Scheu vor dem Amt haben, und den versuche ich dann, wie viele Kollegen und Kolleginnen, auch eine Brücke zu bauen, habe dann gesagt, ja, ich bin der Bürgermeister, kann ich was für Sie tun? Oder was kann ich für Sie tun? Und dann fing der an zu schreien, war plötzlich hinter mir, hatte ein 30 cm langes Ausbeinmesser aus Küchenbeständen, dann bei mir vor der Kehle, und wurde immer aggressiver. Der Altener Besitzer des Dönerimbisses, ein junger Mann mit türkischem Pass, hat dann versucht, sehr geschickt zu beschwichtigen. Man, in 21 Jahren erlebt man auch eine Menge von Leuten, die aufgeregt sind über Verwaltung und irgendwelche Prozesse vor Ort, dass man auch weiß ungefähr, wie das geht. Da war nichts zu machen. Er wurde immer aggressiver, hat gesagt, du lässt mich verdursten, und oder geschrien, du lässt mich verdursten und holst 200 Ausländer in unsere Stadt, und war auch mit Worten nicht mehr zu kriegen. Und dann habe ich gemerkt, dass der immer aggressiver wurde, das Messer auch nicht mehr weit weg war, und dann habe ich gedacht, das ist echt, jetzt musst du für deine vier Kinder und für deine Frau eine Entscheidung treffen, entweder versuchst du das jetzt wegzukriegen und hast Pech, dass es nicht klappt, oder ja, und dann habe ich alles reingelegt, den Arm gegriffen, weggedrückt, aber kriegte den nicht weg, er knickte mit dem Messer zum Hals und hat mich dann auch in Höhe der Halsschlagader Gott sei Dank nur oberflächlich geritzt, und ja, und das war natürlich schon blutig genug, das war dann ja auch so der Fehler, der von den Rechten dann aufgegriffen worden ist, weil in der ersten Meldung, die auf Polizeimeldung zurückging, war von 15 cm Wunde oder 10 cm Wunde gesprochen worden, weil alles blutig war und die Polizistin konnte es nicht einschätzen. Und nachher waren das dann im Prinzip mit einem großen Pflaster alles in, und geklammert, alles in Ordnung. Der Kampf dauerte 4 Minuten. Der Vater vom Imbissbesitzer und der Ahmed, die haben dann mir das Leben gerettet, weil sie zugepackt haben und in einem Kampf diesem Menschen dann das Messer mit entwunden haben. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Stellte sich nachher auch raus, es ist ein Handwerker gewesen bis vor 3 Monaten. Und ja, und als die Polizistin reingestürmt kam, die von der Mutter geholt worden war, des Imbisseigentümers, schrie er dann, erschieß mich doch, erschieß mich doch. Also das ist auch kein Indiz dafür, wie er nachher dann vor Gericht ausgesagt hat, dass das jetzt darum ging, mich zu erschrecken. Und er hatte in der Tasche nichts drin, außer noch ein Glasschneider. Und der Glasschneider ist auch im Prozess dann nicht thematisiert worden in Hagen, wo ich eigentlich schon mal als Jurist die Frage, wenn ich jetzt auf der Seite des Gerichts gestanden hätte, warum haben sie den Glasschneider drin? Weil er hatte gesagt, ich fühle mich bedroht, deshalb hatte ich das Messer dabei, war eine Spontantat, ich wollte den nur erschrecken. Das war so nicht. Und ja, und dann bin ich eben halt in dieser aufgeheizten Stimmung, ja, beschreibt das immer gerne, ich bin kein Anhänger vom Stierkampf, aber jeder weiß, dass ein Stier auf ein rotes Tuch reagiert, und so ähnlich ist das auch im Bereich der extremen Rechten und Rechten, dass die natürlich darauf reagieren, wenn jetzt ein deutscher Bürgermeister von einem Deutschen angegriffen wird, aus zumindest mit rassistischen Gründen, und dann auch noch gerettet wird von zwei Altenaren mit türkischem Pass. Das ist so das Narrativ des roten Tuchs, und darauf haben die reagiert und reagieren bis heute immer noch, wenn das irgendwann mal wieder kommt, mit irgendwelchen neuen Mails, Drohungen oder ähnlichem.
Wie hast du den Fall damals mitbekommen,
Martin? Ja, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, aber natürlich auf eine andere Art und Weise. Ich habe zu Hause auf dem Sofa gesessen und bekam dann eine SMS von einem Landtagsabgeordneten aus NRW, weil bei solchen Fällen, ich weiß nicht, ob es wichtige Mitteilung heißt, es wird dann eine Mitteilung an die Landesregierung verschickt, von der Polizei, glaube ich. Er sagte mir dann, als ich ihn angerufen habe, Anschlag auf Bürgermeister im Sauerland. Ich habe versucht, möglichst viel noch zu recherchieren, was um die Uhrzeit, es war schon spät abends, nicht so leicht war. Ich habe dann mit dem Kollegen Tobias Blasius, unserem Landeskorrespondenten, gesprochen, der in Düsseldorf recherchiert hat. Und wir haben es dann tatsächlich noch aus journalistischer Hinsicht kommen, mit der Aufmachung in den nächsten Tag zu gehen, weil natürlich auch von Anfang an feststand, wie wichtig das Thema ist. Und wir haben ja danach auch mehrere Interviews mit Herrn Holstein geführt und haben versucht, da am Ball zu bleiben, journalistisch.
Jetzt wollen Sie nach über 20 Jahren als Bürgermeister in Altena Oberbürgermeister in Dortmund werden. Jetzt ist Dortmund allerdings auch ein Pflaster, wo beispielsweise die rechtsextreme Partei Die Rechte im Stadtrat sitzt. Haben Sie keine Angst vor erneuten Anfeindungen?
Ja, Anfeindungen kann ich aushalten, alles gut. Also natürlich habe ich mir das überlegt, als kann das auch sagen. Ich hatte nach 21 Jahren einfach gesagt, nach einer Zeit Kommunalpolitik in einer Stadt, an einem Ort, ist es irgendwann nötig zu sagen, man verändert sich. Und ich wollte noch gern 10 Jahre arbeiten, deshalb habe ich im September gesagt, ich mache da nicht weiter. Dann kamen die ersten Angebote und da waren auch durchaus andere bei. Und als ich dann aus Dortmund angefragt worden bin. Dortmund halte ich für ein Juwel und für einen ungeschliffenen Diamanten in vielen Facetten. Da gibt es geschliffene Facetten, aber noch nicht alle. Und ich glaube, dieses Zentrum Westfalens kann man deutlich modernisieren und besser darstellen. Das war dann sofort nach 2 Minuten klar, das will ich, das ist Herzensangelegenheit, damit kann ich mich identifizieren. So, und dann kam natürlich im zweiten Zug das, worauf Sie anspielen, nämlich die Frage, man weiß, dass damit die Rechte und eben nicht nur die Rechte, sondern auch anderen sehr, sehr rechten Tendenzen und auch der AfD nicht wenig repräsentiert im Rat der Stadt. Natürlich auch eine bestimmte Klientel in Dortmund da ist. Und dann habe ich überlegt und habe gesagt, wie würdest du dich jetzt entscheiden, wenn das nicht so wäre? Und dann war für mich die Entscheidung natürlich klar, Dortmund, super, das geht. Das passt auch für den Westfalen. Das würde ich jetzt nicht sagen, wenn ich in Köln gefragt worden wäre oder in Düsseldorf, weil das ist schon eine andere Mentalität. Und das war immer unser Oberzentrum. Da habe ich gesagt, lässt du dir das kaputt machen davon, dass da Menschen sind, die dir vorschreiben wollen? Und ich bin immer als Sportler, der früher aktiv Sport, wenn mir jemand sagt, das schaffst du nicht, das war das eine Element, was mich an Dortmund auch gereizt hat. Und dann das zweite, irgendjemand schränkt mich ein oder weist mir eine Rolle zu als Opfer wie an dem Angriffsabend, dann wehre ich mich. Und dann habe ich für mich entschieden, nein, ich will das machen und ich möchte mich nicht beschränken lassen durch Angst oder durch vielleicht auch aufkommende, es gibt auch inzwischen den ein oder anderen Hinweise aus dem Bereich. Und es war dann eigentlich nur noch ein längeres Gespräch mit meiner Frau, weil die natürlich als Betroffene nicht den Bürgermeister sieht, nicht sieht primär, was ich erarbeite oder was ich als Vision habe, sondern erstmal den Menschen sieht und Gott sei Dank sieht und sich Sorgen macht. Und das haben wir intensiv ausgetauscht. Und als meine Frau dann sagte, ich trage das mit, war für mich dann keine Frage. Und ich glaube, umgekehrt gesehen biete ich einen Vorteil, den ich auch antizipiert habe, indem ich in einer Neujahrsansprache in Altena gesagt habe, wenn zum Beispiel meine eigene Partei mit der AfD, um da auch nicht um den heißen Brei herumzureden, die da auch nicht deckungsgleich, aber durchaus auch den Boden bereiten durch entsprechende Sprache, durch entsprechendes Verhalten. Wenn ich die da sehe, dann muss ich auch sagen, dann versuche ich auch, mich zu verhalten. Und da habe ich eine Brandwand und da würde ich auch meine Partei verlassen, wenn die beispielsweise mit diesen Gruppen zusammenarbeiten würden. Dann müsste ich sagen, ich fühle mich in der CDU wohl, ich fühle mich da in der Mitte wohl, ich habe Berührung zu allen möglichen Schattierungen. Ich bin nicht blind, was im gesellschaftlichen Leben läuft, aber in dem Bereich gibt es für mich eine Brandmauer. Bei dem derzeitigen Zustand der AfD gibt es da keinerlei Zusammenarbeit und das werde ich auch in Dortmund durchhalten, ganz klar.
Ende Januar war bei uns im Podcast der SPD-Landtagsabgeordnete Michael Hübner zu Gast. Eigentlich haben wir über ein ganz anderes Thema gesprochen, aber kurz zuvor war auf sein Büro in Dorsten geschossen worden. Wir hören mal rein, was er uns dazu gesagt hat.
Dass das keine Form der politischen Auseinandersetzung sein kann, dass ein Abgeordnetenbüro oder ein Parteibüro beschossen wird. Ich glaube, das muss völlig klar sein unter Demokraten. Und da müssen wir uns auch alle disziplinieren und an den gesellschaftlichen Konsens erinnern, den wir da früher eigentlich zu hatten.
Geht in unserer Gesellschaft denn immer mehr die Diskussionskultur verloren, Martin? Wie siehst du das?
Was heißt verloren? Wir bekommen eine andere Diskussionskultur und die ist sehr problematisch, weil man den Eindruck hat, dass Beleidigungen, Schmähungen, Hetzparolen salonfähig werden. Ich glaube, wir müssen da gezielt gegensteuern. Ich sehe das bei meinem Sohn im Kindergarten. Da wird den Kindern beigebracht, du musst stark sein. Du musst sagen, stopp. Ich glaube, wir müssen bestimmten Teilen in unserer Gesellschaft auch diese Fähigkeit noch geben, dass sie auch sagen, so, stopp. Einerseits sind das die Leute, die nicht direkt betroffen sind, die es aber mitbekommen, was passiert. Die müssen sagen, ich will das nicht. Wir müssen aber auch junge Menschen stark machen, dass sie vor solchen Tendenzen geschützt werden und sich nicht jeder Verschwörungstheorie anschließen. Und da bin ich bei dem gesellschaftlichen Auftrag, den wir bisher, glaube ich, noch nicht genug erfüllt haben, nämlich dahin gehen, wo junge Menschen sind, ihnen sagen, was geht und was nicht geht. Und da meine ich nicht nur Schulen und Universitäten, ich meine auch Ausbildungsstätten und ich meine Sportvereine. Als ich mal in Menden einen Sportverein geleitet habe, gab es gerade die Aktion Keine Macht den Drogen. Das war ein gesellschaftlich sehr in die Breite gebrachtes Thema. Wir haben damals Trikots getragen, da stand drauf, keine Macht den Drogen. Das hat der Staat forciert. So, meiner Meinung nach muss der Staat jetzt in eine ähnliche Richtung diese Aufklärungsarbeit forcieren, dass man junge Leute dazu bringt, darüber nachzudenken und ihnen deutlich macht, das geht und das geht nicht, damit sie selber solche Stoppschilder setzen können.
Sind die sozialen Medien zu einem zu mächtigen Werkzeug insgesamt geworden?
Ja, klare Antwort, ja. Weil da auch das Gesicht nicht da ist. Also wenn ich mit einem Menschen spreche und der ist aufgebracht, dann kann er auch was sagen. Aber das Ranking in der Art, also die, negativ gesprochen, also die Art der Beschimpfungen, die ist im Netz anonym unter Pink Panther, wohlwissend, dass das über die Plattform, weil sie auch das Interesse haben, dass sowas pusht und wieder in Klicks umgesetzt wird, da kein originäres Eigeninteresse dran haben, ihre Plattformen sauber zu halten. Und früher war es bei den Zeitungen, Leserbriefe gab es mit einem Klarnamen und heute kann jeder loslegen. Und es führt dazu, dass man, ich sag mal, manchmal in den Rathäusern den Frust erlebt, dass Kollegen, die da versuchen, ihren Job mit allen Unzulänglichkeiten so gut wie möglich zu haben und die dann auch Fehler machen, dass die Fehler nicht in Form von einem Anruf oder einem Beschwerdebrief oder einer Sprechstunde oder einem Hingehen bekommen, sondern dass da gleich in den sozialen Medien steht, diese Idioten, können die nicht rechnen und man damit ja gar nicht umgehen kann, weil man es auch gar nicht primär erfährt, weil das geht dann in irgendwelche Kreise, wird geteilt und man muss ja dann schon selbst entsprechend vernetzt sein, um das zu machen. Und dann gibt es die Diskussion in der öffentlichen Hand, dürfen wir überhaupt bei Facebook aus datenschutzrechtlichen Gründen und bei Instagram und bei Twitter überhaupt aktiv sein? Und ich glaube, dass die sozialen Medien da in der Art, wie wir sie nutzen, ich mache die sozialen Medien nicht schlecht, die haben auch viele Vorteile, ja, das noch begünstigt haben. Und sowas für Art sind wie Brandbeschleuniger. Also wenn ich Benzin auf dem Feuer kippe, brennt es heftiger, als wenn ich das nicht drauf tue. Und diese Rahmenbedingungen sind durch die neuen Medien da.
Ich sehe auch eine größere Verantwortung bei den Betreibern der sozialen Medien. Ich wundere mich über manche Diskussionen. Das Thema Leserbriefe, presserechtlich verantwortlich für die Leserbriefe ist die Redaktion. Das wissen viele nicht, es ist aber so. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir Probleme der Zukunft und der Gegenwart nicht mit Instrumenten oder Werkzeugen der Vergangenheit bekämpfen wollen. Und da bin ich wieder bei dem gesellschaftlichen Auftrag, den wir zum Beispiel in Schulen haben sollten. Die Frage ist, ist das Personal dort überhaupt in der Lage, diesen Auftrag zu erfüllen? Sprich Medienschulung. Wenn Kinder besser mit bestimmten Medien umgehen können als ihre Lehrer, dann stimmt da etwas nicht. Da muss mehr passieren. Das ist aber ein Vorgang, der nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen ist. Das dauert ein paar Jahre. Nur wir dürfen auch nicht mehr warten.
Ja, und da muss man sehen, dass viele, will das gar nicht auf der Lehrerschaft jetzt hängen lassen, sondern auch im öffentlichen Dienst, dass man Schulungen anbietet. Aber die Menschen nehmen sie nicht wahr, weil sie erwarten ja nicht, dass man nochmal im Prinzip von vorne anfangen muss, weil man da nicht drin ist oder als Laie drin ist. Das anzunehmen, diese Hilfsmöglichkeiten, die auch in den Schulen da sind, Demokratieschulung gibt es ja schon von vielen Organisationen angeboten, wird aber nicht so frequentiert, dass es dann im Prinzip den Druck auf den Staat hat, das zu machen. Und schlichtweg, ich glaube, die politischen Parteien müssen versuchen, in der Breite wieder mehr Menschen zu erreichen und sind dabei natürlich auch auf die Medien angewiesen. Weil in dem Moment, wo die schwierige Situation der Medien zwischen dem Print, dem E-Paper und dem Online, da ist ja auch eine Übergangszeit drin. Aber trotzdem gibt es eine Verantwortung für diese Gesellschaft, auch vom Journalismus. Und wir sind darauf angewiesen, dass aus Ratssitzungen, die zentral sind, nicht jeder Beschluss muss transportiert werden, aber dass dem Menschen erklärt werden kann und dass das dem Menschen auch nicht erklärt wird nach dem reißerischen Aufmachung. Das sind alles Deppen, die da, es passiert Gott sei Dank auch nicht, aber es gibt natürlich Medien, die es auch so aufmachen und wir müssen an der Basis mit den Menschen reden, den Menschen nahe sein und Politik vermitteln. Auch dafür stehen, dass wir falsche Entscheidungen machen, auch mal sagen können, Entschuldigung, das war falsch und das ist für keinen Menschen leicht, für einen Journalisten nicht und für einen Politiker auch nicht.
Ja, ein Punkt dazu, weil die konventionellen Medien bestimmte Leute zum Teil gar nicht mehr erreichen.
Richtig.
Die leben in ihrer eigenen Blase, die schaukeln sich hoch, da benutze ich das Wort mal Fake News. Das meine ich mit Instrumenten der Vergangenheit. Also man muss auch auf diese Leute, die kann man nicht ausblenden, im Gegenteil, auf diese Leute muss man mit neuen Methoden zugehen.
Wenn wir jetzt schon bei neuen Methoden sind, es wird ja aller Voraussicht nach das neue Gesetz gegen Hass im Netz kommen. Wird es was ändern oder fehlt es da noch an Substanz?
Ja, die neuen Punkte, die da drin sind. Ich hatte das Vergnügen, sowohl im letzten Sommer mit dem Bundespräsidenten als auch mit der Justizministerin in einem Gespräch von 20, 30 Kommunalpolitikern da auch nachgefragt worden zu sein. Die Verpflichtung, bei strafrechtlich relevanten Tatbeständen der Netzbetreiber zu melden, halte ich für richtig, weil es kann nicht sein, dass in einem Rechtsstaat derjenige, der Rechtsregeln klar bricht und nur um sowas geht, es geht jetzt nicht um irgendwelche Kritik, sondern es geht um offenkundig rechtswidrige Dinge, dass der geschützt ist durch den Datenschutz oder durch Sonstiges, der muss gemeldet werden. Und das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist der 188 Strafgesetzbuch, wo bisher üble Nachrede bei Landespolitikern und Bundespolitikern entsprechend angegangen worden ist und strafverschärfend gewirkt hat, bei Kommunalpolitikern nicht. Das hat man vernünftigerweise jetzt vorfallen zu lassen. Also das sind alles Schritte in die richtige Richtung, will sagen. Ich will das nicht im Einzelnen durchgehen, aber ehrlicherweise in meinen Augen entscheidet es die Gesellschaft selbst. Kapselt die sich ab, will die von Politik nichts mehr wissen, liest die keine journalistische Berichterstattung mehr, dann gehen wir einer uninformierten Gesellschaft entgegen, die über Fake News oder auch gesteuerte Nachrichten von interessierten Gewalttätern bis zur Kampagne in Parteien manipuliert wird, was ich nicht für sinnvoll halte. Oder aber schaffen wir es, Menschen zu interessieren, auch dann sich vor Bürgermeister zu stellen. Wir hatten vorhin über den Kamp-Lintforter Kollegen gesprochen. Mhm. Da fand ich sehr beachtlich, dass trotz dieser Diskussion um Bewaffnung, die ja auch teilweise sehr reißerisch war, die eigenen Bürger gesagt haben, es geht nicht, dass unser Bürgermeister bedroht wird. Und bei mir war auch einen Tag später über Facebook organisiert, das heißt, man kann diese Medien auch positiv nutzen, eine Sympathiekundgebung, bei der 400 Menschen mobilisiert binnen 6 Stunden sich hingestellt haben und gesagt haben, wir stehen weiter für eine Weltoffenheit in dieser Stadt und unser Bürgermeister wird nicht angetatscht. Oder eine Flüchtlingsfamilie, die dann kam und mir Pralinen überreichte, das jüngste Kind unter Tränen und gesagt, mir tut das so leid, der konnte schon Deutsch sprechen, dass dir das passiert ist. Und ich glaube, dass menschliche Miteinander, das müssen wir wieder in den Mittelpunkt stellen, auch bei Diskursen, auch bei höchst kritischen Diskursen. Das fängt unter den Parteien an, das geht aber auch so weit, wenn man mit dem Bürger den Diskurs sucht, dass man versucht, nicht die Politikverdrossenheit noch zu steigern, indem man sich da unnahbar gibt oder Menschen gleich in eine Schublade steckt.
Was muss sich denn bei uns in der Gesellschaft noch alles ändern?
Die Ermittlung muss gestärkt werden. Also man muss auch mehr Menschen haben, die im Netz unterwegs sind und den Hass aufspüren. Dann muss man überlegen, ob man sich die Waffengesetze zum Beispiel nochmal anschaut. Es kann nicht sein, dass so ein Mensch, der in Hanau dieses schreckliche Verbrechen begangen hat, ganz legal eine Waffe hat. Und da zitiere ich mal einen Herrn des Deutschen Schützenbundes, Robert Garmeister, der ist dort Leiter Recht, der hat gesagt, gegen menschliches Fehlverhalten und kriminelle Energie helfen die besten Gesetze nicht. So einen Unsinn habe ich aber, glaube ich, schon lange nicht mehr gehört, weil dann, wenn das stimmt, könnten wir alle Gesetze abschaffen. Gesetze sind dafür da, gegen kriminelle Energie anzukämpfen. Das heißt, man muss sich tatsächlich stärker angucken, haben die richtigen Menschen das Recht, Waffen zu tragen.
In unserer Gesellschaft passieren aktuell also leider Dinge, die von einer gefährlichen Verrohung zeugen. Ob da neue Gesetze helfen, ist für mich allerdings mehr als fraglich. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Holstein, und bei dir, Martin, für das tolle Gespräch
und natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr uns noch etwas zu dieser Folge sagen bzw. schreiben wollt, schreibt uns doch einfach eine Mail an hallo@nahunddirekt.de. Die nächste Ausgabe gibt es dann am kommenden Freitag. Bis dahin, macht's gut!